Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Wer jetzt denkt, was wollen die da im Radio? Ich bin kein Proletarier, ich bin Jurist oder auch Arzt oder Grafiker oder mache was mit Medien. Der dürfte heute ziemlich überrascht werden.
Wir sind nämlich möglicherweise alle längst Teil des Datenproletariats und unsere Produktionsmittel gehören anderen. Nur eins der Themen heute hier in Breitband mit Katja Bigalke
und mit Martin Böttcher. Unsere anderen Themen, das Internet der Tiere, das hat eher was mit Waldrappen zu tun als mit süßen Faultieren und miesgelaunten Katzen.
Was ein Waldrapp ist, erfahren Sie in dieser Sendung natürlich auch. Und auch Neues aus der Welt der Überwachung. Second Life, die in die Jahre gekommene virtuelle Online-Welt, steht Pate für Pläne amerikanischer Sicherheitsbehörden.
Und dann hören wir uns noch an, wie kompliziert es ist, seit Google durch das Recht aufs Vergessenwerden gezwungen ist, über Meinungs- und Informationsfreiheit zu entscheiden.
Die Musik in dieser Breitbandausgabe katapultiert uns in die 80er Jahre zurück. Den Anfang macht Stu Daly aus Dublin. Er gehört eigentlich zur Band mit dem schönen Namen Chewing on Tinfoil. Wenn er nicht auf Alufolie kaut, dann macht er als Solokünstler Musik, die er unter Creative Commons Lizenz und Pay-as-you-want Option veröffentlicht. Wir spielen von seiner letzten EP das Stück Petrol Blue mit dem durchaus Pathos, mit einigen Pathos der blaue Himmel besungen wird.
Said was true. You can't help me without hurting you. Walking away shouldn't be a sin. It should be as easy as shedding skin. The sky turned a beautiful petrol blue. You can't help me without hurting you.
Topic.
Wenn Apple, wie gerade wieder geschehen, Neues verkündet, einen neuen Knopf zum Beispiel am noch dünneren iPad, dann verfolgen das Millionen Menschen in aller Welt am Stream. Es wird ein bisschen gelästert und dann geht trotzdem wieder das große Kaufen los. Schließlich macht uns Apple ja alles so einfach. Damit wirbt die Firma ja auch, so wie hier zum Beispiel Mr. Hardware, Dan Riccio.
The Mac enables people to do amazing things. And for many people, it's the most important creative tool that they use. And what we really love doing is making it better.
Kaum jemand würde angesichts der materiell gesättigten, gut gebildeten und vernetzten Verbraucher, die Apple und Co. die Bude einrennen, von einer neuen Proletarisierung sprechen. Im Gegenteil, technologische Innovation und Digitalisierung gelten als Grundlage für eine Demokratisierung verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche, weil sie Zugang zu Kommunikation und Wissen ermöglichen.
Wenn man sich jedoch die Kriterien der historischen Begriffe Proletariat oder gar Produktionsmittel genauer anschaut, dann lassen sich auf einmal erstaunliche Parallelen erkennen. Der Wiener Kommunikationswissenschaftler und Schriftsteller Günter Hack spricht deshalb von einem neuen Datenproletariat. Wir haben ihn gefragt, was genau er damit meint.
Im Grunde genommen geht es in erster Linie darum, das in eine historische Perspektive zu stellen. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen ja erstmals größere Maschinen auf und da gibt es ja auch von Marx dieses berühmte Maschinenfragment, in dem er sehr laut darüber nachgedacht hat, zunächst mal für sich selbst, was bedeutet das eigentlich, wenn die Maschinen die Arbeiter ersetzen, was bedeutet das wirtschaftlich fürs Kapital und was bedeutet das für die Arbeiter selbst. Und das war so der Anfang einer Periode, in der eben der Produktionssektor mit der Automatisierung konfrontiert war. Und nun ist es eben auch der Dienstleistungssektor, also auch, sagen wir mal, die Beamten, Funktionäre und dergleichen.
Das heißt aber auch, dieser bewusste Begriff, also das bewusste Wählen dieses Begriffs Datenproletariat, war auch der Versuch, uns vielleicht alle nochmal wachzurütteln, weil wir vielleicht auch ganz falsche Kämpfe gerade kämpfen?
Ich glaube, dass eben diese Prozesse sehr schwer zu erkennen sind, weil sie nicht gleichzeitig ablaufen wie damals. Also da konnte man schon sagen, gut, ich stelle jetzt hier eine große Maschine hin oder einen mechanischen Webstuhl und der ersetzt mir jetzt mal 30, 40 Arbeiter auf einmal oder ich brauche kein Pferdefuhrwerk mehr, weil ich jetzt eine Lokomotive habe, sondern die Computer sind ja schon überall und die zwacken überall so ein ganz kleines bisschen Freiheit ab, nehmen dir irgendeinen Job ab. Und sie suggerieren einem auch teilweise eben größere Freiheiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Mobiltelefon habe, dann bin ich überall erreichbar. Ich kann bestimmte Dienste überall nutzen und das entbettet mich quasi. Also das macht mich mobiler, flexibler, das ist ja auch immer so ein schöner Ausdruck. Aber es setzt mich gleichzeitig in neue Abhängigkeitsverhältnisse. Anbieter, Provider, Google, bestimmte Datensilos und dergleichen. Und diese Re-Embedding-Prozesse, also das heißt, die neu entstehenden Abhängigkeitsverhältnisse, die sind systematisch unterbelichtet. Und man kann da auch nicht mit so trivialer Hau-drauf-Kritik kommen und sagen, das sind jetzt alle böse, sondern die funktionieren ja super. Und wir müssen mal ähnlich wie im Marxismus auch nachschauen, welche neuen Abhängigkeitsverhältnisse entstehen da und wer profitiert davon. Und vielleicht kann man dann auch so ein bisschen gegensteuern.
Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann beschreiben Sie mit dem Begriff Datenproletariat nicht eine bestimmte Form zu arbeiten, sondern Sie vereinen da unter diesem Begriff Leute, die das Internet nutzen, Leute, die ihre Computer zu Hause nutzen für private Belange, genauso wie Fotografen zum Beispiel, die mit einer bestimmten Software ihre Fotos bearbeiten, die also ganz viel damit zu tun haben. Die packen Sie alle unter diesem Begriff zusammen. Ist das richtig?
Es geht im Grunde genommen darum, wer die Macht über die Produktionsmittel hat. Also wenn ich einen Computer dazu brauche, um meine Arbeit zu erledigen und eine bestimmte Software dazu brauche und diese Software ist so gebaut wie zum Beispiel Photoshop, dass es nur sehr, sehr wenige Alternativen dazu gibt, dann bin ich schon sehr, sehr tief drin im Datenproletariat, würde ich mal sagen. Es geht darum, dass ich quasi digitale Werkzeuge habe und früher gab es eben viele Hersteller von einem Hammer und heutzutage gibt es eben nur noch einen Hersteller von einem Hammer und der bestimmt, wie der Hammer aussieht, wie der beschaffen ist, wo er verkauft werden darf und dergleichen.
Was passiert denn mit der Arbeit, wenn es zu einer massiven Ausbreitung des Datenproletariats kommt?
Ich glaube, dass man zuerst auf so ein Gefühl der zunehmenden Machtlosigkeit trifft. Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr sagen, wie die Software beschaffen ist, mit der man arbeitet. Man hat immer weniger Einfluss auf die Prozesse, die eigentlich den Arbeitsalltag so ausmachen. Und wenn man darüber die Kontrolle verliert, dann wird man sich erstmal implizit dieser Abhängigkeitsverhältnisse bewusst Und dann merkt man allmählich, ja, da stimmt was nicht und vielleicht könnte das auch anders aussehen, aber man kommt dann drauf, dass der Hersteller oder der Monopolist oder das Oligopol das vielleicht ja gar nicht so will, dass man da gar keinen Einfluss mehr drauf hat. Also das geht ja auch runter bis in politische Prozesse, dass dann zum Beispiel bestimmte Geheimdienste nicht wollen, dass bestimmte Sicherheitslücken in Betriebssystemen geschlossen werden und das bedroht dann auch die Sicherheit.
Stichwort Politik. Auf welcher Seite steht denn da die Politik letztendlich? Ist die auf der Seite von uns, also von uns Bürgern, die vielleicht dem Datenproletariat da anheimfallen? Oder steht sie auf der Seite der großen Monopolisten?
Ich glaube, dass die Netzpolitik oder als was man das auch immer bezeichnen mag, auch nach 20 Jahren immer noch viel zu wenig ins Bewusstsein der Politik, der großen Politik vorgedrungen ist, weil die immer dachten, ja, das ist ja irgendwas Amerikanisches, diese Software. Also die Politik könnte zum Beispiel Geld in die Hand nehmen und an den Universitäten mehr Open-Software-Projekte finanzieren, die sogenannten Commons stärken, die Wikipedia unterstützen, dass dann eben eine Art Raum der Freiheit entsteht, in dem man dann wieder selbstermächtigt handeln kann.
Das wäre dann sozusagen die Revolution des Datenproletariats?
Also eine Revolution, glaube ich, wird es nicht geben, sondern es wird immer Punkte geben, an denen einzelne Leute sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wir schreiben jetzt zum Beispiel eine eigene Software. Und ich glaube, dass auch dieser Proletarisierungsprozess, dieser Asynchrone dazu führt, zu dieser Schläfrigkeit in der Gesellschaft. Also man kann heute sagen, gut, ihr werdet alle abgehört, jede eurer Bewegungen wird überwacht, was ja auch durch Snowden jetzt eigentlich als Fakt etabliert ist. Keinen scheint das so richtig zu interessieren. Ja, das passiert eben so, es ist nicht unbedingt gleich sichtbar und es betrifft im Zweifelsfall sowieso immer nur die anderen. Und das ist ja eigentlich auch so ein Kern des Thatcherismus. Ja? Also das ist auch sehr eng damit verbunden mit dieser Entsolidarisierung. Es schiebt sich so eine Software-Schicht zwischen alles.
Das heißt, das ist letztendlich dann so ein Kampf an ganz vielen kleinen Fronten?
Ja, so kann man das sagen. Und ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld kann da unglaublich viel bewirken. Weil auch wenn eine Softwarekomponente wie Linux zum Beispiel mal da ist, dann kann man damit sehr, sehr viel machen und auch sehr viel Gutes damit machen. Und es gibt auch Initiativen für freie Hardware beispielsweise oder kleine Computer wie Raspberry Pi, die heute unglaublich billig sind, auf denen Leute sehr, sehr günstig Dinge programmieren können und was lernen können. Das schafft natürlich dann auch wieder Freiräume und damit kann man arbeiten und sich dann wieder so ein bisschen Freiraum verschaffen. Aber am wichtigsten ist eben zu schauen, wenn mir ein Angebot gemacht wird, dass etwas, ein Prozess in meiner Arbeit besonders einfacher und bequemer wird, welchen Preis zahle ich dafür? Und wenn ich mir diese Frage nicht stelle, dann rutsche ich eben sehr, sehr viel schneller in hässliche Abhängigkeiten rein.
Sagt Günther Hack, Kommunikationswissenschaftler und Schriftsteller. Wir sprachen mit ihm über das neue Datenproletariat.
In London, da lebt die 18 Jahre junge Rosie Krause, die hoffentlich genauso ausgesprochen wird. Sie hat einen persönlichen Arbeitsnachweis für sich und die Welt abgeliefert, eine EP, die den Titel Before trägt und so zeigen soll, was sie jetzt schon kann, bevor sie zu studieren beginnt. Vermutlich studiert sie dann Musik. Aus Before hören wir das Stück To Right, To Be Wrong und warten dann mal ein paar Jahre ab auf das After.
To if you want me on my own, 'cause you're feeling so alone. When you're gone for too long, it all feels wrong. And if you want me to come back with the feelings that you lack, I would take the time of day, I would walk back your way. Oh, what a shame today, you're coming away, but you only feel the same in your heart and not your brain. To my cares I said goodbye, then you crashed back by the time.
Die Sache ist kompliziert. Das Netz vergisst nicht, doch im Mai verfügte der Europäische Gerichtshof ein Recht auf Vergessenwerden. Seitdem kann man bei Google beantragen, dass die Suchmaschine bestimmte, einen selbst betreffende Artikel, die im Netz kursieren, nicht mehr anzeigt.
Google steht damit mittendrin zwischen Datenschützern auf der einen Seite und denen, die vor Zensur warnen, und hat auf einmal selbst über Meinungs- und Informationsfreiheit zu entscheiden.
Und macht das mit einer Art rollenden Feedback-Show, die in 7 Städten in Europa Halt macht. Und damit reagiert Google auf die Kritik an seiner zum Teil wenig transparenten Umsetzung des Urteils.
Ein hochkarätig besetzter Expertenbeirat kam am Dienstagmittag in Berlin zusammen, besetzt mit Netzgrößen wie Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Ex-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Ex-UN-Menschenrechtsbeauftragter Frank LaRue. Michael Love war für uns vor Ort.
Einige Ergebnisse wurden möglicherweise aufgrund der Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechts entfernt. Dieser Satz steht seit einigen Monaten unter vielen Trefferlisten, wenn man bei Google nach dem Namen einer Person sucht. Hat man da nun eine vollständige Trefferliste vor sich oder fehlen Links? Das ist unklar. Seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Mai muss Google Links auf Wunsch von Bürgern aus seinen Suchergebnissen entfernen. Wer seinen Namen googelt, bekommt den Link auf diese URL dann nicht mehr angezeigt. 146.000 Einträge aus ganz Europa auf Auslistung sind bei Google aufgelaufen. In Deutschland gehen derzeit 53% davon durch. Zu alt, nicht mehr relevant, die Kriterien, die das Gericht dafür mitgeliefert hat, sind schwammig. Einer von vielen Gründen, warum Google von dem Urteil wenig begeistert ist. Google-Chairman Eric Schmidt:
Wir haben um diese Entscheidung nicht gebeten. Und einige Richtungen, die es einschlägt, verwirren uns auch. Wir versuchen ganz bestimmt nicht, Gesetze zu schaffen. Wir versuchen einfach nur, sie zu interpretieren.
Google prüft jeden Antrag auf Auslistung einzeln. Oft sei das einfach, sagt Schmidt. Es gebe aber auch Grauzonen. Und hier brauche Google Hilfe. Mit im Expertengremium sitzt Deutschlands Ex-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Als ausgewiesene Datenschützerin begrüßt sie das Urteil.
Ich kann persönlich sagen, ich halte das für schon einen wichtigen Aspekt, dass das Recht auf Privatheit hier in dieser Entscheidung stärkeres Gewicht bekommen hat. Aber, und das muss uns dann beschäftigen und tut es in jeder Anhörung, das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, Recht der Presse, Recht der Medien muss natürlich auch bei diesem Anspruch eines Privaten auf Löschen eines Links zu einem Presseartikel mit berücksichtigt werden.
Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, ebenfalls Mitglied des Beirats und ausgesprochener Gegner des EuGH-Urteils, kritisierte, wie viele an diesem Nachmittag, den irreführenden Begriff, mit dem das Urteil zusammengefasst wird: Recht auf Vergessenwerden.
What we're really talking about is quite specifically the right to.
Worüber wir tatsächlich reden, ist ein Recht, Google zur Entfernung von Links unter bestimmten Umständen zu zwingen. Das ist sehr weit davon entfernt, dass Menschen etwas vergessen, was sie einmal wussten, was wiederum die eigentliche Bedeutung von vergessen ist. Der Begriff sollte also vermieden werden.
So bunt gemischt die Experten des Beirats, so sorgsam ausgewogen auch die 8 deutschen Repräsentanten aus Journalismus, Jurisdiktion, Verbraucher und Datenschutz, die sie befragen. Über konkrete Einzelfälle oder Fallgruppen wird hier nicht gesprochen. Eher darüber, ob man die Betreiber einer Seite überhaupt informieren darf, wenn eine URL von ihnen ausgelistet wurde. Bürger, die Anträge gestellt haben, sind hier nicht. Rücksicht auf Datenschutz. Weitere Streitpunkte? Wann ist eine Person öffentlich, wann privat? Was, wenn die Relevanz von Informationen über sie sich mit der Zeit ändert? Sollte Google darüber entscheiden? Und reicht es, Links nur in Länderversionen wie google.de zu entfernen? Es bleibt akademisch bei dem vierstündigen Sitzungsmarathon. Nachvollziehbare Argumente auf beiden Seiten. Etwa in der Frage von Presse- und Informationsfreiheit versus Datenschutz. Matthias Spielkamp von Reporter ohne Grenzen lässt kein gutes Haar an der Entscheidung. Richter Ulf Bührmeier hingegen kann dem Urteil auch etwas Positives abgewinnen, je nachdem, wie liberal es umgesetzt werde.
Wenn wir eine zweite Abwägungsebene beim Auflisten von Suchergebnissen haben, also bei der Schaffung einer Art persönlicher Profile, dann können wir auf der ersten Abwägungsebene liberaler darin sein, was im Netz gesagt werden darf. Denn auch wenn etwas im Internet veröffentlicht ist, ist noch nicht alles verloren, weil wir das öffentliche Bild einer Person 5 Jahre später noch feintunen können.
Dem widerspricht Rechtsanwalt Nico Herting.
Ich meine nicht, dass Google den Versuch langfristig unternehmen sollte, die durch den EuGH verzerrte Balance zwischen Privacy und freier Information wiederherzustellen. Dafür eignet sich Google nicht. Google eignet sich nach meiner Überzeugung nicht als Wächter über die freie Netzkommunikation in Europa. Das ist die Aufgabe der Regierungen, die über ein neues europäisches Datenschutzrecht beraten. Da gehört das hin.
Einer von vielen Punkten, in denen die präsentierte Meinung der Experten nicht unterschiedlicher hätte sein können. Wer sich intellektuell für Rechtsfragen interessiert, der erlebte einen erhellenden Nachmittag, der auch eine Erinnerung daran war, wie kompliziert es wird, wenn ein großer Internetakteur zum Hüter von Meinungs- und Informationsfreiheit wird, ob er es nun will oder nicht. Ergebnisse will der Expertenbeirat im Frühjahr 2015 vorlegen.
Michael Love über Googles rollende Feedback-Show und das Recht auf Vergessenwerden.
Hast du eigentlich mal überlegt, ob du gerne was über dich im Internet, ja, dass da was vergessen wird, dass da vielleicht ein Link zu dir gelöscht wird? Eine Internetsünde von Katja Bigalke.
Nee, eine Internetsünde war das nicht wirklich, aber ich habe mal so einen ganz furchtbaren Podcast oder ich glaube schwer zu hörenden Podcast aus einem Karaoke-Studio veröffentlicht, wo ich ganz, ganz furchtbar singe. Das war mir sehr peinlich im Anschluss, dass das öffentlich wurde. Und das wurde dann noch von meinem Mitstreiter mit einem ganz grauenvollen Foto von mir veröffentlicht, wo ich wirklich ganz, ganz schlimm aussehe und da in so ein Mikrofon reinsinge. Und da habe ich ihn tatsächlich gebeten, das zu löschen und ein anderes, auch nicht wirklich viel besseres, dann dahin zu setzen an die Stelle. Und dieses Foto ist aber nie verschwunden. Und so ist das halt. Aber
das wäre ein Fall für Google auf jeden Fall.
Naja, Google nicht wirklich. Ja.
Den EuGH
also
gleich.
Also ist ja irgendwie meine Eitelkeit, die da nur in Frage kommt oder betroffen ist. Wie ist das bei dir?
Ich selber habe nichts, aber ich betreibe ja auch so einen Blog und ich habe mal ein Schreiben bekommen von einem Techno-Christen, der hat so eine ganz komische Sache, der hat so Trance-Music zusammen mit Christsein vermischt. Ganz furchtbar eigentlich. Und der hat mir irgendwann einen Brief geschrieben, ich habe den nochmal rausgesucht, er schrieb dann, ich bitte diesen Artikel schnellstens zu entfernen, weil er unter diesen Umständen, er kann ihn nicht dulden, aufgrund meiner beruflichen Position ist es nicht tragbar, diese Diffamierung und so.
Und hast du ihn gelöscht?
Nee, ich habe ihn nicht gelöscht, aber ich habe seinen Namen immerhin verkürzt. Er ist jetzt nur noch Herr K.
Und so taucht er auch tatsächlich.
So taucht er auf und er hat bisher auch nichts unternommen, um ihn löschen zu lassen, habe ich jedenfalls festgestellt. Naja. Hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur kommen wir jetzt zu den Steersman. Das ist ein Duo aus Chicago. Vor einigen Monaten erschien ihr Debütalbum High Tech, Low Lives. Daraus Later That Night. Ein Song mit einem tonnenschweren Basslauf. 80er Jahre New Wave lässt grüßen.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und jetzt begrüßen wir Markus Richter im Studio, der Nachrichten und Kommentare aus dem Netz für uns gesammelt hat. Hallo, Markus.
Hallo, guten Tag. Und wir fangen an mit einem Ton von Glenn Greenwald.
Mass surveillance creates a prison in the mind.
Massenüberwachung erschafft ein Gefängnis für die Seelen. Glenn Greenwald, der Journalist, der Edward Snowden von Anfang an begleitet hat. Er hat einen Kurzvortrag über Privatsphäre gehalten, der von vielen Usern im Web geschaut wurde.
Und auch von Anfang bei den Snowden-Enthüllungen dabei war die Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Jetzt wurde ihr Snowden-Film Citizen 4 auf dem New Yorker Filmfestival gezeigt. Markus, worum geht es da genau?
Naja, Snowden hat ja immer wieder gesagt, ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Wichtig sind die Informationen, wichtig sind die Leaks. Aber der Film macht jetzt doch genau das. Den Berichten zufolge von den Leuten, die Premiere gesehen haben, ist das halt ein persönliches Porträt des Menschen Edward Snowden geworden. Eine der wichtigsten Neuigkeiten des Films ist dann auch Snowdens Freundin, ist mit in Moskau. Außerdem wird angedeutet, dass es noch einen anderen Whistleblower in der NSA gibt. In New York gab es dafür Standing Ovations. In Deutschland müssen wir noch ein bisschen warten. Citizen 4 soll ab dem 6. November in deutsche Kinos kommen.
Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Doku. Ein mitreißender Kurzvortrag, immer wieder neue Enthüllung. Um Snowden wird es einfach nicht ruhig.
Aber es gibt auch Kritik vom renommierten Sicherheitsexperten Bruce Schneier. Was stört ihn?
Na, er sagt, bei den Stories aus den Snowden-Leaks geht es halt immer nur um Politik oder die gute Geschichte, aber es fehlen die technischen Details. Wenn mehr Techniker zum Quellenmaterial Zugang hätten, nur dann könne herausgefunden werden, was die NSA technisch alles kann und wie bestehende Systeme gegen Überwachung oder Angriffe von Geheimdiensten geschützt werden können. Und Schneier sagt das, weil er hatte selber mal sehr kurz Zugang zu diesen Dokumenten. Das hat sich aber dann erübrigt, als Glenn Greenwald mit dem Guardian gebrochen hat. Und seitdem, sagt Schneier zumindest, macht das keiner mehr.
Kommen wir von den großen Enthüllungen zu einer konkreten Sicherheitslücke, Pudel.
So heißt ein Angriff auf sichere Webverbindungen, der in der letzten Woche öffentlich wurde. Was steckt dahinter?
Vor allem eine lehrreiche Lektion für uns einfache User, denn wir hören ja immer, wir sollen alle HTTPS benutzen, dann ist das schon sicher. Was wahrscheinlich wenig wissen, ist hinter dieser Verschlüsselung, da steckt nicht eine bestimmte solide Technik, die alles sicher macht, sondern für diesen verschlüsselten Datenverkehr gibt es viele verschiedene Protokolle. Und manche davon sind neu und gut und auch relativ sicher und manche sind alt und haben Fehler, die sich nicht korrigieren lassen. Und diese Sicherheitslücke beruht darauf, dass ein Angreifer verschlüsselte Webverbindungen auf so eine alte Version zurückwerfen kann, um dann eine weitere Sicherheitslücke auszunutzen. Glücklicherweise ist es jetzt bekannt und man kann es verhindern. Und wie man das macht, das hat das IT-Nachrichtenportal Heise genau beschrieben. Es gibt eine ausführliche Anleitung, die wirklich jedermann befolgen kann.
Zum Schluss noch ein runder Geburtstag. Das Blog Netzpolitik berichtet seit 10 Jahren über politische und gesellschaftliche Entwicklungen und Verfehlungen, die erst durch das Netz möglich wurden. Gestern wurde das mit einer eintägigen Konferenz gefeiert.
Trotz der Feierlichkeiten gab es natürlich auch jede Menge Artikel. Unter anderem rügte Gründer und Chef Markus Beckedahl den Umgang von EU-Politiker Andrus Ansip mit Twitter. Was ist denn da schiefgelaufen?
Na, etwas, was auf den ersten Blick total toll klingt. Ja, also Andrus Ansip, ein potenzieller Vizepräsident für Digitales in der EU-Kommission, macht seinen Twitter-Chat, der beantwortet eine Stunde lang Nutzerfragen. 127 Tweets wurden abgeschickt. Aber Markus Beckedahl hat sich das alles angeguckt und ihm waren die Aussagen, die da getroffen wurden, allesamt viel zu schwammig und er fürchtet, das ist kein Einzelfall.
Das nutzen Politiker, um sich quasi hinter 140 Zeichen zu verstecken und quasi die hohe Kunst der politischen PR zu nutzen, nämlich viel zu sagen ohne wenig Inhalt.
Ansip hat nämlich davon auch aus dem Netz Lob bekommen, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Konkretes gesagt hat. Und darin sieht Beckedahl die Gefahr. Allein die Tatsache, dass Politiker auf Twitter sind, verbessert ihren Ruf, aber auf die Inhalte wird nicht mehr geschaut. Twitter könnte also quasi vom Transparenzmedium zum Feigenblatt der transparenten Kommunikation mit Wählern werden.
Und das wäre schlecht. Ein ausführliches Interview mit Markus Beckedahl zu diesem Thema gibt es auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de, genau wie die Links zu allen anderen Themen, die uns Markus Richter gerade vorgestellt hat. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und alle Infos zu unserer Musik gibt es dort natürlich auch. Und da bleiben wir jetzt in den 80ern. Auch das Label Retro Promenade hat sich nämlich den Sound dieser Epoche verschrieben. Gerade feiert es seinen ersten Geburtstag mit der Compilation Vox. vom Geburtstagssampler Vox Populi 2, die Band Phaserland mit dem Stück Hot Stunner.
Breitbandbesprechung.
Erinnern Sie sich noch an Second Life, die virtuelle Abenteuerwelt, die die kalifornische Entwicklerschmiede Linden Lab 2003 auf den Markt gebracht hat? Nach der ersten Anfangseuphorie ist diese Welt ja doch zunehmend in Vergessenheit geraten, aber es gibt sie noch, bevölkert von den Avataren von mehr als 36 Millionen Menschen, die hier in virtuellen Hotels, Einkaufszentren, Wildwasser-Raftingbahnen herumhängen.
Was die dort treiben, mag vielleicht niemanden mehr besonders interessieren, aber die Techniken, die entwickelt wurden, damit sich Second Life-Abenteurer mit ihrem Abenteurer mit ihren Avataren in der künstlichen Realität vergnügen können, die sind durchaus noch aktuell. Amerikanische Sicherheitsbehörden wollen diese nämlich jetzt nutzen, um öffentliche Plätze, Regierungseinrichtungen und später auch mal ganze Stadtviertel in Echtzeit überwachen zu können. Das müssen wir besprechen und das tun wir mit unserem Kollegen Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Was soll denn da genau passieren? Die NSA will Second Life-Techniken nutzen, aber warum?
Ja, sie und das FBI nutzen die schon, um Unfälle beispielsweise zu rekonstruieren. Da werden dann an einem Unfallort alle Daten aufgenommen und ich kann als Ermittler den Unfall nochmal nacherleben. Und da haben die sich gedacht, Mensch, das können wir doch auch wunderbar machen, wenn wir beispielsweise die Central Station in New York überwachen wollen. Das heißt, die ganzen Überwachungskameras, die da hängen, die ganzen akustischen Überwachungssysteme, die es da gibt, Temperaturmesser, Feuchtigkeitsfühler aus der Central Station liefern alle Daten. Und diese Daten, die nehmen wir und lassen die individuelle Realität projizieren. Also die werden zunächst mal zu Simulationsrechnern geschickt und der Simulationsrechner, der gibt mir dann in den VR-Präsentationsraum, in die Cave, so heißen diese virtuellen Präsentationsräume, der gibt mir dann quasi die Central Station aus, sodass ich mich in dieser Cave bewege, als sei ich gerade in der Central Station. Also an die Decke, an den Fußboden, an die vier Wände, da werden die Daten gespiegelt, so als würde ich mich gerade durch diesen Bahnhof bewegen. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich mich sozusagen virtuell in der Central Station bewegen und von Überwachungskamera zu Überwachungskamera springen. Ich muss das nicht unbedingt in der Cave machen, ich kann das dann auch in einem Datenanzug machen mit einem riesigen Brillendisplay auf.
Was ist denn das für ein Datenanzug?
So ein Datenanzug hat beispielsweise noch so ein paar Motoren mehr drin, sodass dann die virtuelle Umgebung auf mich viel direkter wirkt. Also wenn beispielsweise ein Zug einfährt in die Central Station und ich stehe am Bahnsteig, dann bekomme ich den Luftzug über winzige Düsen auch wirklich so verpasst, dass ich ihn tatsächlich miterleben kann. Oder die Vibrationen, die werden über Schwingungssensoren und Windwächter erfasst in der Central Station und dann in meinen Datenanzug eben auch eingespielt, sodass ich dann wirklich mich so fühle, als würde gerade der Zug neben mir vorbeifahren und es vibriert genauso. Das ist unglaublich unmittelbarer Eindruck des Ermittlers vom Überwachungsort. In der Rekonstruktion von Unfällen war das sehr praktisch. Aber nun fragt man sich natürlich auch, brauche ich das für Überwachung oder kann ich da nicht mit weniger Daten auskommen?
Genau, und dann ist mir noch nicht so ganz klar, wo liegen denn da die Vorteile dieser Überwachung aus der virtuellen Realität? Also auch im Vergleich zu, wir haben ja bisher, es gibt ja Überwachung durch Videokameras und da sitzen Leute dann vor riesigen Bildschirmwänden und können da eigentlich schon alles beobachten. Wo liegen da aber die Vorurteile durch so eine virtuelle Realität?
Also der Ermittler, der ist hier sozusagen unmittelbar vor Ort und dabei unsichtbar. Wenn ich das nur per Überwachungskamera habe, dann bekomme ich nicht mit, ob es gerade nieselt oder ob gerade beispielsweise der Untergrund glitschig ist. Und wenn ich per Überwachungskamera meine Kollegen dann irgendwo hinschicke, weil ich will, dass die beispielsweise jemanden fassen, der einen Rucksack auf dem Bahnsteig abgestellt hat, dann kann ich die etwa nicht warnen, wenn ich in der Überwachungskamera nicht sehe, dass es da glitschig ist auf diesem Bahnsteig. Wenn ich in so einem Datenanzug bin oder in so einer Cave und da wird dann auch simuliert, wie der Untergrund ist und dass der gerade feucht geworden ist und da irgendwie so ein bisschen rutschig und so weiter, dann kann ich das eben den Kollegen vor Ort sagen als Ermittler und sagen, passt auf und geht da vorsichtig vor.
Das heißt, Überwachung wird effizienter, weil man einfach mehr Informationen hat und einen besseren Überblick hat. Kann man da vielleicht auch mehrere Orte auf einmal überwachen?
Mehrere Orte auf einmal, das geht nicht direkt, die gehen alle nur nacheinander, aber ich kann mich schneller von einem Ort an den anderen beamen, weil genauso wie ich von Überwachungskamera zu Überwachungskamera schalten kann, kann ich etwa von der Bahnhofsszenerie in die Szenerie Central Park etwa schalten und da bin ich eben im Central Park und überwache dort, aber gleichzeitig geht das doch nicht.
Das klingt nach Science Fiction, was sind denn die technischen Voraussetzungen dafür, sind die schon alle da auch?
Ja, die sind teilweise da. Also da sind natürlich solche Datenquellen wie Überwachungskameras, akustische Überwachungssysteme, viele Sensoren, vor allen Dingen aus der Bauwerksüberwachung. Da haben die viele Sensoren genommen. Und die Daten, die werden eben an Simulationsrechner gerechnet. Und da wird dann zum Beispiel so eine Bahnhofsszene gerechnet. Und da braucht es zwei Voraussetzungen. Und da gibt es auch ein bisschen Probleme. Die eine Voraussetzung, man braucht schnelle Datenfunkverbindungen. Da reichen normale Mobilfunkverbindungen noch nicht aus. Und man braucht zum anderen ein sehr schnelles Rendering für diese Simulation. Und da hat man das Problem, im Augenblick gibt es noch insgesamt insgesamt gesehen zu wenig Überwachungskameras und zu wenig Sensoren für den flächendeckenden Einsatz. Aber sowohl daran als auch an dieser Datenfunkverbindung, die breitbandiger werden muss, arbeiten die NSA-Entwickler schon unter Hochdruck.
Also das hört sich für mich nach einem Wahnsinnsaufwand an. Also nicht nur an technischen Aufwand, sondern auch an personellen Aufwand, weil man muss die Leute ja trotzdem noch irgendwo hinschicken und da sind ja trotzdem auch noch immer Leute vor Ort.
Da sind immer noch Leute vor Ort, aber diese Leute vor Ort, die können effizienter angeleitet werden, weil ja der Ermittler dann in der virtuellen Realität sozusagen, wenn er sieht, etwa jemand, der einen Rucksack abgestellt hat und er vermutet, da ist eine Bombe drin im Bahnsteig und der entfernt sich jetzt, dann kann er direkt sozusagen auf den zuspringen und somit seinen Kollegen auch sagen, jetzt lauft mal gerade zu dem und dem Ausgang, denn da geht er gerade hin. Und das ist, und er kann sie auch noch warnen, demnächst kommt auch gerade noch ein Zug oder ähnliches und der Untergrund ist auch noch ein bisschen glitschig. Also insofern wird die Überwachung effizienter und vor allen Dingen sie wird heimlicher, weil sie wird noch ein Stück heimlicher, weil einfach mehr Daten aus meiner, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Überwachten begebe, aus meiner Umwelt vom Ermittler mit aufgenommen werden können.
Es gab ja mal so eine Zeit, da versprach man sich auch sehr viel von Drohnen. Das scheint so ein bisschen hier aber keine Rolle zu spielen. Warum eigentlich nicht? Welche Rolle spielen Drohnen gerade so im Bereich der US-Sicherheitsbehörden in deren Planung?
Also auch die Entwickler hier in diesem Projekt, die haben auch Drohnen getestet, weil die sich gesagt haben, mit Drohnen kann ich viele Sensoren, Überwachungskameras und Ähnliches immer direkt vor Ort bringen und damit diesen Mangel abhelfen, dass ja so wenig Überwachungskameras da sind, ich also zu wenig Daten habe. Aber dann hat sich herausgestellt, Drohnen sind störanfällig. Je kleiner sie gebaut werden, desto eher sind sie mal von einem Windstoß auch einfach wegzukicken. Und vor allen Dingen hat man gemerkt, im Augenblick haben wir noch die Situation, die Bürger auf öffentlichen Plätzen, die fühlen sich von Drohnen gestört, sind nicht daran gewohnt und verhalten sich dann anders. Und sie beschweren sich vor allen Dingen auch über zu viele Drohnen, wenn die da sind. Und dann fürchtet man, könnte auch ein solches Überwachungsprojekt eben die notwendige Akzeptanz nicht erzielen. Deshalb hat man sich dann von den Drohnen verabschiedet. Stattdessen wird im Augenblick von den NSA-Entwicklern vielmehr getestet, welche Sensoren von den Bürgern oder von den Passanten kann ich denn direkt anzapfen. Also etwa eine Smartwatch. Die liefert Körperwerte, aber die liefert auch Umgebungsdaten, wie etwa Temperaturen. Oder Brillendisplays. Die liefern Videodaten, aber da gibt es leider noch viel zu wenig Brillendisplayträger. Und deshalb ist im Augenblick so die Strategie, die Überwachungsspezialisten wollen sich auf Plätze mit sehr großem Gefahrenpotenzial beschränken mit dieser Überwachungsform. Das sind dann also Bahnhöfe, Flughäfen und Regierungsgebäude. Und in die werden jetzt sehr, sehr viele Kameras, Überwachungssysteme, Sensoren eben einfach eingebaut.
Peter Welchering über den Versuch, Techniken aus Second Life in die Überwachung einzubauen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Breakdancing outer space. Nobody wants to see this. I know.
ganz tief in den 80ern. Ein weiterer Song von der Geburtstagscompilation Vox Populi 2, a Sequel, der Titel Walking Outer Space von Compilerbau. Das ist eine Band aus dem bayerischen Landshut.
Unser nächstes Thema ist ja das Internet der Tiere. Und falls Sie jetzt denken sollten, oh je, Katzenbilder, dann bleiben Sie bitte trotzdem dabei. Denn es stimmt zwar, das Netz ist voll von süßen Tieren, aber um Lolcats geht's hier nicht.
Wir beziehen uns hier nämlich auf die Formulierung Internet der Tiere vom Medienphilosophen Alexander Pscherer. Und der versteht den Begriff analog zu dem des Internets der Dinge. Also der Tendenz, dass auch Kühlschränke, Autos und Bohrmaschinen ans Internet angeschlossen werden können.
Und das geht natürlich auch bei Tieren. Biologen nutzen ja zum Beispiel schon längst GPS-Daten, um Tiere zu beobachten und zu verfolgen, bleibt die Frage, ob es bei diesem doch recht einseitigen Dialog bleiben muss. Können wir nicht mit Hilfe des Internets zum Beispiel auch ganz neue Formen der Kommunikation zwischen Menschen und Tieren ausprobieren?
Und genau um diese Fragen geht es Alexander Pscherer in seinem neuen Buch Das Internet der Tiere, der neue Dialog zwischen Mensch und Natur. Christian Möller hat es gelesen, mit dem Autor darüber gesprochen und er ist einem Tier begegnet, das nicht sonderlich süß ist, aber trotzdem eine Menge Freunde im Internet hat.
Der Waldrapp, ein etwa kniehoher Vogel mit schwarzem Gefieder
und einem kahlen, roten, fast schon räudigen Kopf und einem langen, roten Schnabel, mit dem sie in Felsspalten graben und Insekten rausholen können.
Vor 400 Jahren ist der Waldrapp in Europa ausgestorben. Nun versuchen Ornithologen, ihn hier wieder anzusiedeln, erklärt Alexander Pscherer.
Dazu gehört auch, dass man diese Waldrapps bei ihrer Migration über die Alpen begleitet. Und da hat man sie eben mit GPS-Sendern versehen, die zum einen erlauben, diese Tiere zu verfolgen, also zu sehen, wo bewegen sie sich gerade, können sie da schon, haben sie die Migration drauf sozusagen.
Einer von ihnen hatte die Migration wohl noch nicht so ganz drauf.
Der hatte sich nämlich verflogen.
Ein Waldrapp namens Shorty war das.
Und der ist dann quasi ins falsche Tal abgebogen und in der Schweiz gelandet.
Statt in der Toskana. Nicht so gut für einen Jungvogel, der überwintern will. Aber zum Glück war da das Internet. Mit einer App, die die getrackten Flugrouten der Tiere für jeden einsehbar macht, mit einer Facebook-Seite, die die Forscher für die Waldrapps angelegt hatten, und es gab engagierte Hobby-Ornithologen, die Shorty mit diesen Hilfsmitteln ausfindig machten.
Und dann hat sich eine richtige Community, ja, so fast schon so eine Art Crowd um diesen Vogel gebildet, die beobachtet haben, wie er sich in einen Gänsetrupp eingemischt hat, was man auch nicht wusste, dass Waldrapps das machen. Und da hat man richtig gesehen, welche Rolle die sozialen Medien für so ein Wildtier spielen können.
Für Alexander Pscherer ist die Geschichte von Shorty, dem Waldrapp, ein Beispiel für das, was er das Internet der Tiere nennt. Mit GPS-Sendern wird in der Zoologie sowieso bereits viel gearbeitet. Warum also nicht die Daten im Internet zur Verfügung stellen? Das Interesse am Verhalten der Tiere könne zu einem neuen Dialog zwischen Mensch und Natur führen.
Natur ist für uns ein Freizeitpark, ein Erlebnisraum. Und Tiere selbst werden nicht mehr als Teil unserer Welt wahrgenommen, sondern eher als ein Kulturgut, das es zu schützen gilt auf der einen Seite, oder eben als Haustiere.
Zwischen Menschen und Wildtieren dagegen haben wir eine klare Grenzlinie gezogen. Und wenn die überschritten wird, bricht oft Panik aus. Wie zum Beispiel 2006 beim sogenannten Problembären Bruno. Der trug keinen GPS-Sender.
Man hat sozusagen nur seine Blutspur verfolgen können oder die ausgeräumten Bienenstöcke, also immer nur die Orte gezeigt und gesehen, wo der Zusammenprall zwischen dem Tier und der Zivilisation destruktiv war.
Hätte man Brunos sonstiges friedliches Verhalten mit digitalen Mitteln transparent gemacht, dann hätte sich die medial geschürte Hysterie vielleicht eindämmen lassen, spekuliert Pscherer. Und er nennt die Wolfsrudel in der Lausitz als Gegenbeispiele. Die Bewegungen der Tiere dort lassen sich im Netz einsehen. Und neben Protesten besorgter Bürger gibt es längst auch Fans, die sich in Vereinen für die Tiere engagieren. Im Moment steht das Internet der Tiere noch ganz am Anfang. Denkt man die Idee weiter, dann landet man bei der Vision einer bis in den letzten Winkeln mit Sensoren bestückten Natur, in der Waldrapp Shorty nur einer von vielen ist. Und die vor allem Big Animal Data erzeugt, große Datenmengen, die die Natur eher zum Gegenstand abstrakten Wissens machen, statt sie uns nahe zu bringen.
Das ist auch eine der Motivationen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich den Eindruck habe, da entsteht wieder ein Datenuniversum, das wir so gar nicht auf uns zukommen sehen, aber auf einmal ist es da. Ich denke, dass wir die Frage, wie gehen wir mit diesem Datenuniversum um, wie müssen diese Daten geschützt werden, das führt dann auch wirklich in tierethische Fragen hinein. Ist es berechtigt, von einem Datenschutz für Tiere zu reden? Wie können diese Daten zugriffsgesichert werden, dass eben doch nicht die Wilderer die Orang-Utans aufspüren?
Ein interessanter Gedanke, und von denen gibt es viele in Alexander Pscherers anregendem Buch. Auch wenn der Autor in seiner Euphorie angesichts der technologischen Möglichkeiten manchmal übers Ziel hinausschießt und Widersprüche ausblendet. Wenn er etwa über Vogelbeobachter sagt, sie verstärkten mit Gerätschaften wie Ferngläsern eher die Distanz zwischen sich und den Tieren, wie sollen Fotos auf Facebook, für die ich im Zweifel noch nicht einmal die Wohnung verlassen muss, oder eine App diese Nähe erzeugen? Dabei macht Pscherers Buch vor allem eines deutlich: idyllische Traumbilder einer unberührten Natur, in der der Mensch und seine Technologie nichts verloren haben, helfen uns nicht weiter.
In fast keinem Fleck der Welt sind Tiere mit großem Migrationsradius noch in der Lage, auf Gebiete zu stoßen, wo keine Straßen verlaufen, wo keine Zäune stehen, wo keine Gebäude stehen. Die Technik, der Mensch, die Zivilisation hat die Natur schon in einer Art und Weise zurückgedrängt, dass jetzt sozusagen sich die Beweislast umkehrt. Wir müssen jetzt der Natur helfen, mit dieser Technik, die wir installiert haben, interagieren zu können.
Ob die Tiere dann wirklich lernen, was wir ihnen beibringen, ist natürlich eine andere Frage. Waldrap Shorty zumindest, die Meldung stand vor ein paar Tagen in einer Schweizer Zeitung, Shorty ist beim Flug über die Alpen gerade schon wieder vom Weg abgekommen.
Ach, Shorty, wieder verirrt also trotz des Internets. Ihm bringt das also bislang noch nicht so viel, das Netz.
Wie auch immer, ich nehme an, die Tiere im Internet, die sind bald ein Fall für den Datenschützer. Das war Breitband, heute mit Katja Bigalke und mit Martin Böttcher. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann unser Theatermagazin Rang 1.
Zum Schluss dieser Sendung nochmal ein Titel vom russischen Netlabel Subwise. Tuvalischer Obertongesang wird hier zu einem beschwörenden Tanzstück, zusammengebacken Shemaine von Glimpsey.